Vince, willkommen zurück bei Mach mal Marke. Wir haben mal wieder ein Interview vorbereitet mit einem mega entspannten, superlässigen, gut aussehenden Gast, einem super Storyteller. Und damit sind wir direkt schon beim Thema. Denn Storytelling ist ein Thema bei uns, war schon mal in ein paar Folgen zu Gast als Thema und ist, glaube ich, für das nächste Jahr und gerade so in Zeiten von langen Gedankenstrichen und KI das Thema schlechthin, womit sich Marken, Brands, KMU, alle möglichen Leute auseinandersetzen sollten. Denn wir beide haben schon mal in unserer jahrelangen Erfahrung mitbekommen, dass das eine hohe Kunst ist und wenn man die beherrscht, kann man sich eigentlich alles andere schenken. Abgesehen von handwerklichen Fähigkeiten, das hatten wir gerade im Vorgespräch, das ist ein anderes Thema, anderer Podcast, aber nichtsdestotrotz bin ich mehr als glücklich, dass wir den berühmt-berüchtigten Michael Otto bei uns haben dürfen, live und in Farbe.
Den berühmt-berüchtigten, deutschlandweit gesuchten und zur Fahndung ausgeschriebenen Michael Otto. Es freut mich sehr, hier zu sein. Hallo Vince, hallo Paul.
Die Freude ist ganz unsererseits. Ja. Dass ihr digital länderübergreifende Freundschaft bewahrend.
Welcome to the future, ne?
Ja, das ist ja so ein bisschen der Fall. Michi, ich übergebe mal oder leite mal ein mit so einer ganz entspannten Frage. Wie und warum Storytelling? War das so ein Kindheitswunsch von dir? Hast du schon damals Lego spielend gedacht, ja, ich kann gut mit Geschichten? Oder konntest du es einfach gut, aber später kam dann der Begriff Storytelling dazu?
Willkommen zu Mach mal Marke. Branding ohne Bullshit mit Paul, mit mir und unserem Special Guest, Michael Otto.
Das ist eine schöne Frage. Also, meine Fantasie, die war schon immer extravagant. Schon als kleiner Junge. Also, ich konnte schon gut Geschichten erzählen. Heute würde man sagen, das waren Geschichten aus dem Paulaner Garten. Mhm. Meine Eltern haben bestimmt noch ein paar mehr drauf als ich, aber ich erinnere mich an Stories wie, weiß ich nicht, wir waren am See, am Brombachsee, das ist ein See in Bayern. Und ich habe behauptet, ich wäre vom einen Ufer ans andere geschwommen, war ich 6. So, und wieder zurück und mit einer Selbstverständlichkeit, die normal war und wahrscheinlich auch sehr zum Ärgernis meiner Eltern. Das Geschichten erzählen ist so ein Teil von mir geblieben. Ich habe Langgeschichten aus dem Paulanergarten erzählt und irgendwann habe ich sie auch aufgeschrieben. Dann habe ich angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben für mich selbst. Da war ich noch relativ jung und habe sogar zu den Anfängen, da wo DSL quasi gerade so seinen Durchbruch erlebt hat und ISDN langsam aber sicher niemand mehr kannte, hatte ich sogar einen Blog, den niemand kannte, nur ich. Und da hatte ich eigentlich, da habe ich es entdeckt für mich, das Texten, dass es mir einfach Spaß macht, wenn wir das heute lesen, dann lachen wir uns alle schlapp, aber nicht, weil es so witzig ist, sondern weil es so unangenehm ist wahrscheinlich. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Irgendwann habe ich es verloren und dann wiedergefunden. Und es ist vielleicht eine langweilige Antwort, aber es ist so das, was ich am besten kann. Damit will ich nicht sagen, dass ich es gut kann, aber es ist das, was ich am besten kann. Und wenn man irgendwann rausfindet, was das ist, dann verfolgt man das ja irgendwie automatisch. Und dann macht es auch Spaß. Also wenn man Reaktionen erlebt, Feedbacks bekommt, das ist schon etwas, wovon man zehrt, was einem Kraft gibt. Und dann, das ist wie so das Holz fürs Feuer zum Anschüren, ne, dieses Feedback. Und dann, ja, dann bleibt man irgendwann dabei. Das ist eine sehr, sehr nüchterne Antwort. Es macht mir einfach Spaß. Und wenn es Leuten gefällt, dann gefällt es mir noch mehr.
Aber ist das nicht auch noch so ein entscheidender Punkt, dass du es einfach für Leute machst? Also wahrscheinlich auch zum Brötchen backen und einkaufen gehen, Miete zahlen und so weiter. Weil du hättest ja auch sagen können, ich werde direkt Autor von Kurzgeschichten.
Ja,
na klar. Hast das ja noch nicht gemacht.
Definitiv. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich es nur für mich selber mache. Dass ich am Ende Texte schreibe, Geschichten schreibe oder was auch immer. Ich bin ja kein Autor, also für die, die mich jetzt zum ersten Mal heute kennenlernen, erstmal Entschuldigung, es tut mir sehr leid, ich versuche es so angenehm wie möglich zu machen für euch. Und ich bin Werbetexter auf dem Papier. Und Storytelling ist halt in der Werbebranche ein wichtiges Element, deswegen sind wir drei heute hier. Und dazu gehört natürlich auch, dass man irgendwie Geschichten so in Textform für ein Unternehmen mal verpackt für Marken, aber es geht ja nicht darum, jetzt Bücher für die zu schreiben. Da geht es ja um was anderes. Wenn ich das nur für mich machen würde, würde ich es nicht machen. Es ist ein angenehmer Zufall, dass es mir Spaß macht und ich damit auch noch Geld verdienen kann. Ja.
Und Menschen hilfst. Ich glaube, der Aspekt darf nicht zu kurz kommen. Weil das ist ja, du verkaufst ja jetzt keine Funnel-Optimierung von irgendwelchen Funneln, die niemand braucht. Und du quatschst auch nicht als Coach irgendwelche Selbsthilfekurse jemandem auf und so weiter. Oder sagst, ich schreibe dir ein Buch, was du nicht brauchst, aber ich kann gut verkaufen. Das ist ja alles nicht der Fall. Also du löst ja gerade heutzutage ein Problem, das viele Marken gar nicht in Worte fassen können, was sie eigentlich machen oder wer sie sind. Deswegen würde ich sofort sagen, du bist doch kein Werbetexter. Also du schreibst ja jetzt nicht lustige Einzeiler oder machst irgendwelche lustigen Wortspiele, wahrscheinlich auch, aber nicht nur. Und da kommt ja dann sofort Storytelling ins Spiel. Auch wenn das gerade so ein Trendbegriff ist. Oder würdest du sagen, nee, das ist schon, das hat für dich eine andere Bedeutung.
Ja, also Storytelling, man denkt vielleicht als außenstehende Person, ich glaube, das muss man so ein bisschen aufdröseln. Die deutsche Übersetzung, 1:1 Übersetzung, ist ja Geschichten erzählen. Und es ist,
das wenn ist ich jetzt in Deutschland ein Unternehmen allein bin, unterhalte.
Genau. Und wenn ich ein Unternehmen bin und dann sagt mir irgendjemand im Team, aus dem Marketing-Team, wir brauchen mehr Storytelling, dann denkt so ein Manager, der gar nichts mit am Hut hat, oder eine Managerin mit Storytelling, die denken dann an einen Werbespot womöglich oder so. Aber es ist so viel mehr. Also eine Headline kann ja auch schon Storytelling sein. Ne? Es gibt so eine, die kürzeste und traurigste Geschichte, Kinderschuhe zu verkaufen, nie getragen. Da kann man viel hineininterpretieren. Und wenn ich sage traurige Geschichte, dann ist es eher der Aspekt, warum verkauft man Kinderschuhe, die nie getragen sind? Welche Tragik verbirgt sich da? Was für ein Schicksal verbirgt sich hinter dieser kurzen Zeile? Das ist ja auch schon eine Geschichte. Und eine sehr emotionale. Und das lässt sich übertragen auf die Businesswelt. Also man muss nicht einem Produkt oder einer Dienstleistung einen Blogtext beimessen, um das in eine Geschichte zu verpacken. Dann geht es eigentlich im weitesten Sinne darum, Bilder in den Köpfen von Menschen auszudenken. Und die Geschichten, die sich dann formen in den Köpfen, die können höchst individuell sein. Da kann jeder was Eigenes mit assoziieren. Eigentlich ist es genau das.
Da bist du schon ein Geschichtenerzähler für jemanden. Also du hast schon einfach die Fantasie und Kreativität und schwimmst, tust du, als würdest du von einem Ufer zum anderen schwimmen. Aber die Geschichten erzählst du ja auf Basis von jemanden anderen. Bist so der denkende Kopf im Hintergrund.
So kann man das, ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt, weil das, was ich tue, also das Texten, das ist so das Endprodukt. Und eigentlich ist es zu wenig. Deswegen lautet meine Webseite jetzt auch nicht supertexting.de, sondern halt superstorytelling.de. Was auch übrigens strategisch betrachtet eine spannende Entscheidung war, weil ich natürlich als Texter, mit Texter kannst du in der Regel als Otto-Normalverbraucher noch eher was anfangen als mit Storyteller. Aber es war trotzdem halt irgendwie eine strategische Entscheidung, weil das Texten allein wird dem eigentlich nicht gerecht, was ich anbieten möchte. Es ist schon dieses Ideen kreieren. Der Text ist in meinem Fall nur mein handwerkliches Endergebnis, in dem ich liefere. Aber das Ideen Building und das Kreativsein, um die Ecke denken und so, ist eigentlich das, was wirklich passiert. Also was ich eigentlich wirklich verkaufe, sag ich jetzt mal so ganz plump. Ja.
Nein, ich finde es gerade spannend. Du hast jetzt da eigentlich schon meine erste Frage schon beantwortet. Eben, was ist Storytelling? Was ist Storytelling für dich persönlich? Oder? Und was kann das im besten Fall bewirken? Oder im schlechtesten Fall für ein Unternehmen?
Ja. Also, und ich fand die Frage schön formuliert von dir. Du hast gesagt, für dich, was ist Storytelling für dich? Weil es ist mit Sicherheit für jeden was anderes. Und du wirst lachen, ich kenne die offizielle Definition von Storytelling auch gar nicht. Könnte ich dir gar nicht runterbeten jetzt.
Ach, die gibt's aber von Branding auch nicht. Und ich glaube, das ist eben ein Problem von dem ganzen Kreativbereich. Was ist denn jetzt dieses, wenn du Designer bist oder Designerin, das behaupten Leute von sich, die aus dem Produktbereich kommen, Leute, die digitale Produkte entwickeln, Leute, die halt irgendwas mit bildnerischer Gestaltung machen und so weiter. Also die ganzen Begriffe sind ja eh so offen. Und die werden halt manchmal durchs Dorf gejagt, trendmäßig. Ja. Und dann ist es ja eher die Kunst zu sagen, ich mache immer noch Storytelling, auch wenn das Ding langsam kein Trend mehr ist, weil alles komplett übergeschwappt ist in Personal Branding. Und ich weiß gar nicht, was du so als aktuell größte Trendsau bezeichnen würdest, die gerade geschlachtet wird von allen Seiten.
Auf LinkedIn mit Sicherheit Personal Branding.
Also doch.
Ja,
das machen
schon
erstaunlich
irgendwie
viele auf LinkedIn, oder?
Ja, definitiv. Ja. Also ich finde, die Macht des Storytelling, die wurde mir eigentlich erst viel zu spät bewusst. Noch rechtzeitig, aber eigentlich viel zu spät. Rückblickend betrachtet habe ich das erste Mal, aber das wusste ich damals natürlich noch nicht und mein Vater wusste es auch nicht, als Pokémon rauskam in Deutschland, da war ich in der Grundschule. Lass mich 7 gewesen sein oder 8, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber die ersten 150 Pokémon für alle hier, die was damit anfangen können, die waren relativ früh veröffentlicht. Man wusste, wer diese kleinen Fabelwesen in der Welt sind und wie die heißen. Es waren 150 Stück. Und die konnte ich in der Woche wahrscheinlich. Lass es 2 gewesen sein, dann war das viel. Und mein Vater, der mit mir Lateinvokabeln lernen musste, später in der 5. Klasse, in der weiterführenden Schule, er hat sich halt über mich aufgeregt, weil ich es nicht geschafft habe, 11 Lateinvokabeln auswendig zu lernen, aber halt innerhalb dieser 2 Wochen die 150 Pokémon einwandfrei beherrscht habe. Und das ist ja auch, damals wusste ich ja nicht und er auch nicht, ja, womit hängt das zusammen? Sicherlich natürlich auch in der Intensität des Konsums von Pokémon, aber hauptsächlich deswegen, weil wir die, in dem Fall diese Fabelwesen, diese Pokémon, emotional an etwas knüpfen. Mhm. Wir verbinden die mit etwas und dadurch entsteht für uns etwas, das gar keinen Lerneffekt mehr darstellt. Es ist pure Unterhaltung und wir nehmen das, was da passiert, diese Fachbegriffe, das sind ja im Prinzip auch nichts anderes als Vokabeln. Genauso abstrakt wie ein lateinisches Verb. Aber wir speichern die unterbewusst sofort ab, weil wir sie in eine Geschichte packen. Und jeder von uns hat doch auch schon mal in einer Talentshow oder so diese Menschen, die es schaffen, sich ultra viel zu merken. Kennt ihr die? Mhm. Ja, und wenn die erzählen, wie sie sich das gemerkt haben, dann bauen die sich ein Haus im Kopf und packen die Sachen, die sie sich merken müssen, irgendwo in eine Ecke und dann kommst du rein und dann komme ich links rein und links steht dann der Schraubenschlüssel und dann, keine Ahnung. Die bauen sich auch nur eine Geschichte in ihrem Kopf. Die haben aber halt ein extremes Talent dafür. Und das mit dem Pokémon ist natürlich in einer viel kleineren Dimension, aber ähnlich. Und genauso ist es. Und später ist das, da war es noch unbewusst und erstmals bewusst war es in meinem Studium. Ich habe BWL studiert, was super, super schwierig ist, falls niemand von euch kennt. Das schaffen nur die wenigsten. 90% Durchfallquote. Alle,
weil sie Geld verdienen wollen.
Genau, ich gehöre zu den 10%, die es geschafft haben.
Respekt. Danke.
Also es war halt BWL, genau. Ich wusste, mein Schnitt war viel zu schlecht und BWL fand ich dann doch ganz interessant. Schwerpunkt Marketing habe ich es gemacht. War tatsächlich jetzt mal ein Klischees, ne? Alle Klischees beiseite. Ich fand das Studium echt, echt cool. Und in Personalführung hieß das Fach. Oder Modul, sagt man. Da hatte ich den Dr. Knicker. Knicker, Entschuldigung, Dr. Knicker. Der war mal ein Holztier bei BMW. Den würde ich gerne mal umarmen. Das war echt ein cooler Typ. Der war schon in seinen besten Jahren, also pensioniert quasi irgendwie, BMW raus und dann nochmal so als Prof an der TH Nürnberg rein. Und der hat was gemacht und ich wusste damals noch gar nicht wirklich, warum das eigentlich so geil ist, obwohl es so offensichtlich war. Der hat seine Vorlesung komplett anders gehalten als alle anderen Professorinnen und Professoren. Was der gemacht hat, war, der hat zu jedem Thema, jede Stunde, jede Vorlesung eine Geschichte erzählt. Und wir saßen da drin, wir wussten immer schon von vornherein, die Stunde heute wird wieder geil, weil der irgendwie aus dem Nähkästchen plaudert. Eine eigene, echte, reale Erfahrung teilt. Mhm. Ob das irgendwie mit seinen, eine Story, die 20 Jahre alt ist, als sein Sohn das erste Mal von der durchzechten Nacht heimkam, 5 Uhr morgens und sich heulend mit ihm an den Küchentisch sitzt, weil seine erste große Liebe ihm Korb gegeben hat. Oder der hat das geschafft, diese Geschichten zu verknüpfen mit dem, was er uns in der Stunde beibringen wollte. Und für dieses Fach musste niemand von uns lernen, weil wir waren nur im Unterricht. Wir haben alles kapiert. Hier und da mal einen Fachbegriff nochmal nachschlagen, klar, ne? Aber das war geil. Und da hat es eigentlich das erste Mal Klick bei mir gemacht, wie was das für eine Power hat, wenn man eine Geschichte erzählt. Weil wir hatten einen krassen Kontrast zu allen anderen Fächern. To be fair, in Stochastik, Analysis und so, da eine Geschichte zu erzählen, wenn du an der Tafel was vorrechnest, ist natürlich schwer, ja, aber.
Aber das war schon cool. Genau, wenn du Alleinunterhalter bist. Einfach von der Ausstrahlung her, von der Aura, glaube ich. Aber das ist ja eigentlich auch die hohe Kunst, das zu übersetzen für sich im Kopf, ne? Also ich glaube, diese Geschichten, das ist ja so das älteste Kulturgut, was wir haben, was man auch nicht gut aufzeigen kann, weil die halt mündlich überliefert wurden, bevor dann die ersten Bilder irgendwann gemalt wurden und echt spannend, was man da jetzt rausfindet anhand der wenigen Überbleibsel, die es noch gibt. Aber ich glaube, diese Macht der Geschichten, mit denen wären wir groß. Ohne die wären wir auch keine Gesellschaft und würden als Menschen nicht überleben können und so weiter und so fort.
Und wir machen es alle.
Ja, also ich meine, das ist ja immer noch kein Unterrichtsfach zu sagen, eine Unterrichtsstunde, das ist also Deutsch in allen Ehren, da lernen wir immer noch andere Dinge, die auch wichtig sind. Mhm. Aber es gibt ja jetzt kein Fach Geschichten erzählen. Dabei ist es so die Kunst, die wirklich alle Leute brauchen, die einen wirklich durchs Leben tragen kann, kann man doch fast schon sagen, oder?
Ich glaube auch, wer gut Geschichten erzählen kann, der wird wahrscheinlich immer in irgendeiner Form ein Publikum haben. Und mit Publikum meine ich im weitesten Sinn, das kann sein Auftragsanfragen, das kann sein Menschen, die sich für einen interessieren im Bewerbungskontext oder. Weil wenn du eine Geschichte über dich selber gut erzählen kannst, machst du dich auch interessant. Und was viele Menschen unterschätzen ist, wir sind alle Storyteller. Wenn wir hier heute auflegen und zu unseren Liebsten gehen oder wenn wir uns mit einem Freund, einer Freundin treffen oder und jemand fragt, wie geht's dir? Und du sagst, heute nicht so gut. Und dann sagt sie oder er, warum? Dann fängst du an, der Geschichte zu erzählen. Und du machst dir ja gar keine Gedanken darüber, was ist da deine Hook, wie steigst du ein, was ist die Hyperbel, was ist die Conclusio? Gibt's nochmal einen Twist? Irgendwie machen wir das intuitiv. Die einen vielleicht ein bisschen besser als die anderen, weil sie es schaffen, einen Spannungsbogen anders aufzubauen. Aber im Prinzip tun wir es alle. Und ich erlebe das ich habe vor 3 Wochen einen Workshop gehabt, da hatte ich heute musste ich wirklich lachen, weil ich an den Moment im Workshop denken musste. Da hat einer der Teilnehmer felsenfest behauptet, er kann nicht texten. Er kann keine Geschichten erzählen, und schon gar nicht texten. Und heute habe ich was gelesen. Er hat einen Beitrag auf Social Media geteilt, in dem Fall war es LinkedIn. Es ist so cool erzählt und ich musste dem sofort schreiben, habe gemeint, du Depp, ja, stehst im Workshop und versuchst, alle davon zu überzeugen, dass es einfach nicht geht und haust da heute so eine Granatengeschichte raus, die ich echt sehr gerne von Anfang bis Ende gelesen habe. Ich glaube, die Menschen gehen so sehr zu hart mit sich ins Gericht und bei Unternehmen, wenn wir das mal auf die Businesswelt übertragen, da habe ich mal einen coolen Spruch gehört. Ja, vielleicht, ja, das kann es sein. Und ein anderes Problem ist, und das habe ich vom Juri Kaifens, einem begnadeten Texter-Kollegen von mir, er wiederum hat es von irgendeinem Mentor mal gehört, aber dieses Bildnis ist saugeil, das habe ich direkt übernommen, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Wenn du selber in der Flasche sitzt, kannst du das Etikett nicht lesen. Und als Unternehmen, dann übertragen bedeutet das so viel, als Unternehmen, wenn du ständig mit deinem eigenen Produkt, deiner Dienstleistung zu tun hast, bist du in dieser Flasche drin, du bist so sehr in diesem Thema drin, dass du innen drin sitzt, aber du siehst von außen gar nicht mehr, was dich ausmacht, was für Inhaltsstoffe du hast. Und da hilft es dann, einen Blick von außen eben zu holen. Ich weiß nicht, ob ihr Michael Matthias kennt, ehemaliger Creative Director von Jung von Matt. Ich glaube, seit 15 Jahren selbstständig und nicht mehr bei Jung von Matt, aber Jung von Matt kennen wir ja alle.
Das ist auch schon eine Geschichte für sich als Markenname.
Der ist schon eine Geschichte für sich. Der hat mal erzählt, er war bei den Öffentlich-Rechtlichen, die ganzen Talkshow-Ladies von Maischberger und hast du nicht gesehen, und Riverboat und keine Ahnung, wer da alles mit am Tisch sitzt. Die haben ihn geholt, weil zu der Zeit gerade so Streaming-Dienste geboomt haben und die haben halt gemerkt, das Abendprogramm zündet nicht mehr so. Die haben nicht mehr so viele Einschaltquoten. Und die mussten die Frage klären, das war eine der Einstiegsfragen, warum gucken uns die Leute eigentlich? Oder was bringt sie dazu einzuschalten? Er hat ihnen diese Frage gestellt, es waren wohl 8 Ladies oder so mit ihm in dem Raum. Und es hat 8 Stunden gedauert, um eine Antwort drauf zu finden. Warum die Leute Talkshows gucken? Was mich interessiert, aber was würdet ihr intuitiv sagen? Warum gucken die Leute Talkshows?
Wegen der Geschichten.
Geschichten, okay. Vince, was würdest du sagen? Im weitesten Sinn, klar, Geschichte, aber man muss tiefer einsteigen. Schon.
Schwierig, ich log das nicht. Darum ist es so schwierig zu mir da.
Ich auch nicht. Setzen. Aber wenn man es hört, macht's Klick. Versuch trotzdem mal.
Ja, keine Ahnung, wenn man einfach sich berieseln lässt, gell.
Noch tiefer. Und man würde ja meinen, dass die Menschen, die diese Talkshows führen, die wüssten es.
Ich könnte es mir noch sagen, das ist auch so ein bisschen, wenn man halt viel sich sonst beschallen lässt, dass es einfacher ist, Geschichten von anderen zu hören, als mit sich selber beschäftigen.
Noch tiefer, aber im weitesten Sinne, ja. Es ist Drama. Die Leute lieben Drama. Ja, und in Talkshows Drama, weißt du, du weißt ganz genau, dass die Leute die Gäste so auswählen, dass es an irgendeinem Punkt, es wird eine Reibung geben. Die werden sich streiten, vielleicht anschreien, beschimpfen. Und da warten die Leute drauf. Die lieben Drama. Aber 8 Stunden hat's gebraucht und diese ganzen vielen klugen Köpfe, um da drauf zu kommen. Und das meine ich mit, wer in der Flasche sitzt, kann das Etikett nicht lesen. Ja, und genau deswegen
wollen sich das
Unternehmen
ist,
Storytelling ins, ja.
Du hast uns das gerade als Geschichte erzählt. Weißt du, du hättest ja auch einfach sagen können, so aus dem Marketing spreche, das ist so eine Formel, die ist so aufgebaut, das Verhältnis zwischen Marke, Unternehmen und Zielgruppe auf der anderen Seite. Und das, was du machst, ist einfach eine Geschichte erzählen, nicht mal von dir, sondern von einer Person, die du dir gemerkt hast.
Wäre auch cool, wenn ich das schaffe irgendwann mal. Das wäre eigentlich auch eine geile Challenge.
Ja, ja, aber das ist ja genau der Punkt, ne? Also alle, die bis hierher zugehört haben, lieben ja auch einfach gerade die Geschichten von dir mitzubekommen.
Ja.
So, und mir wird bewusst, was das wieder für eine Power hat, die völlig unterbewusst passiert. Weil wir wissen ja auch noch alle aus Studien oder Schulzeiten oder wo auch immer man irgendwas lernen muss auf der einen Seite und wo, wie du gerade von einem Studiumbeispiel meintest, Lernen Spaß macht, weil man einfach Leuten gern zuhört, wenn die wirklich was Spannendes erzählen. Und dabei, bei dem spannenden Erzählen geht es ja nicht mehr darum, dass du immer Mehrwert rausnimmst. Also sonst würden wir auch keine Comedy-Shows gucken. Was hat das für einen Mehrwert? Das erzählt ja nicht mal realistisch, wie das Leben abläuft, sondern eher, wie es lustig ablaufen könnte beispielsweise. Aber es ist ja wirklich Unterhaltung.
Deswegen sagen wir auch, die beste Werbung ist die sich nicht wie Werbung anfühlt. Ne? Reddit kennt ihr bestimmt.
Dieses Internet.
Und ja, genau. Und Reddit ist deswegen so geil. Ich habe mal mit einem Kunden, so als war mein einziger Kunde, mit dem ich das gemacht habe, aber es war geil. Wir haben da einen Testballon gemacht für Ads. Und die Reddit-Community, das war die Herausforderung, die ist knallhart. Die sind sehr, sehr, die judgen und die sind nicht, die fassen dich nicht mit Samthandschuhen an. Wenn du da einen Fehler machst, cringe bist, aber nicht auf die schlaue Art, auf die smarte Art, sondern cringe, und dann kriegst du das zu spüren in den Kommentaren. Und wir haben eine Werbung gemacht und wir wussten, die muss, das war für einen SAP-Dienstleister, by the way, wenn es interessiert, also es war auch noch leicht nerdy so, aber wir durften halt jetzt auch nicht zu werblich werden und zu SAP-mäßig. Wir mussten es schaffen und das haben wir dann in Form eines Memes gemacht, Werbung zu machen, die sich so anfühlt wie halt organischer Content, wie wenn du durch den Feed scrollst und jemand hat einfach was geteilt. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Und das war richtig geil. Und da hat diese Ad voll Fahrt aufgenommen. Und für niemanden hat sich's mehr angefühlt wie eine Werbung. Die Ziel dieser Werbung war übrigens, Developer, SAP-Entwickler und Entwicklerinnen zu akquirieren oder zu begeistern für das Unternehmen. Und das ist mit dem Posting tatsächlich gelungen, obwohl es kein klassisches Wir suchen dich Posting war, sondern auch nur in Form eines Memes. Es war ein kleines Cartoon, das man aus anderen Kontexten von 9gag und Co. schon kannte, aber dann einfach übertragen auf das Unternehmen. Es war im Prinzip auch nur eine Geschichte und das hat ziemlich viele Bewerbungen an Land gespielt damals, ja. Das hat auch sehr Spaß gemacht.
Ich muss jetzt auch gerade an klassisches Influencer-Marketing denken, weil letztlich Influencer, heutzutage liebevoll Content-Creator genannt, sind ja auch bloß Geschichtenerzähler. Und du nutzt ja die Kraft, dass diese einzelnen Personen viele Menschen erreichen mit ihren Geschichten, die sie erzählen. Und je besser du im Verhältnis stehst als Marke zu diesen Menschen, desto einfacher können die auch deine Geschichte weitererzählen. Also weniger aus dem, wir geben dir vor, welche Geschichte du erzählst, sondern wir machen dir eine schöne Geschichte auf über uns, müssen die ja auch erstmal aus der Flasche heraus erzählen können. Also brauchen wir eigentlich Hilfe in Form von Menschen wie dich, Michi. Und haben dadurch dann die Möglichkeit, dass andere Leute über uns eine Geschichte erzählen. Und je näher die Leute an dem Publikum dran sind, desto eher werden ja auch die Geschichten geglaubt. Also es ist nochmal was anderes, ob ich jetzt meiner Frau was über Storytelling erzähle oder ob du das machst. Du bist in der Hinsicht näher dran am Thema Storytelling und ich bin näher dran an meiner Frau. Und beides kann sowohl als auch Vor- und Nachteile wahrscheinlich haben. Und ich überlege gerade so im Denken, wahrscheinlich, also es ist ja am Anfang, wenn du das machst für Marken und Unternehmen, die sich erstmal selber rausfinden müssen, sind es ja wahrscheinlich auch mehrere Schritte, oder? Du hast auf der einen Seite bist du fast wie so eine Art Therapeut erstmal so ein bisschen Selbsthilfe und gedankliche Freiheit wieder reinzubekommen in das Ganze. Wer sind wir eigentlich und was wollen wir da draußen erzählen? Und dann so ein kleines Planspiel zu überlegen, wer ist denn jetzt wirklich nah dran an dieser Zielgruppe, die ihr erreichen wollt? Und wie müssen wir denn überhaupt erzählen, damit die Leute das abholt? Weil du hättest ja auch, um beim Reddit-Beispiel zu bleiben, komplett falsch abbiegen können.
Stimmt, was ich allerdings nicht kann, und da bin ich da falsch, und da bist du zum Beispiel, Paul, eigentlich genau der Richtige. Ich helfe den Leuten nicht dabei, rauszufinden, wer sie sind. Das kann ich gar nicht.
Das müssen sie schon können. Also Leute,
das alle, müssen die haben, hier im gehört Prinzip, haben,
fragt Vince und mich, wir helfen. Oder hört einfach die anderen Folgen an.
Sozusagen.
Ja.
Das kann ich nicht. Also, was die ausmacht, wofür die stehen.
Aber würdest du sagen, das ist so die Basis, um so überhaupt was erzählen zu können, oder?
Definitiv. Definitiv, wenn du nicht weißt, wer du bist, was dich ausmacht, warum, was auch gegen dich spricht, was ja klingt negativ, aber das ist eigentlich nur positiv, weil es ja für diese Sogwirkung am Ende sorgt. Also das Ziel muss am Ende sein, dass uns Leute nicht mögen, dass es Leute gibt, die uns nicht gut finden. Das muss das Ziel sein, weil im Umkehrschluss wird es dann Leute geben, die uns mögen. Aber dieses irgendwo zwischendrin rumschwimmen, das funktioniert halt nicht. Und das rauszufinden, warum mögen uns Leute und warum nicht? Dafür, dass ich will nur die Kreativarbeit am Ende übertragen aus der Basis. Das ist das, was mir Spaß macht und was ich kann. Das andere könnte ich gar nicht, was ihr da macht. Was hilft euch dabei? Also
um das rauszufinden mit den Leuten.
Was braucht's da? Warum kann ich das nicht? Warum könnt ihr das?
Ich glaube, du könntest
auch. Verständnis. Ja. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Es geht ja eigentlich auch nur darum, zum sich einlassen auf das Gegenüber und das Gegenüber halt wirklich verstehen wollen. Und es ist ja eigentlich bei uns nichts anders wie bei dir. Eigentlich sind wir nur Strategen und unser End-Output ist dann halt mehr auf der einen Seite irgendein strategisches Dokument mit irgendwelchen Definitionen über Hinz und Kunz, auf der anderen Seite aber auch ein optisches Endergebnis in Form von einem Corporate Design zum Beispiel. Oder natürlich, eben, Paul und ich machen auch hier und da mal Text. Nicht in so einem Ausmaß wie du, sind jetzt auch nicht Vollprofis. Aber das ist ja eigentlich auch das Schöne an der kreativen Arbeit. Eigentlich sind wir auch alle Strategen, aber anstatt irgendwas wie so eine hergewichste PowerPoint am Schluss haben, wo keine Sau abholt und interessiert, können wir halt mit Optik, aber auch mit Geschichten in deinem Fall, mit guten Geschichten, die Emotionen wecken, können wir das Ganze einfach visualisieren und so halt die Leute auch abholen. Oder eigentlich einfach den Gap einfach überbrücken. Vom abstrakten, strategischen zum fassbaren, wo man dann auch begreift und spürt.
Ich würde schon sagen, am Anfang sind wir alle Übersetzer als Kreative.
Das ist so, genau.
Immer zuhören, immer Fragen stellen und dann würde ich mich tatsächlich eher als Therapeuten sehen, anstatt als Strategen, weil wir eigentlich wirklich nur, wir lösen dieses Flaschenproblem, was du vorhin aufgemacht hast. Weil wir stecken
bei
alle
euch selber ich
irgendwo
das.
In den Flaschen.
Total. Also bei euch sehe ich das mit dem Therapeuten auch, bei mir gar nicht. Ich bin eigentlich eher der Lehrer, der sagen muss, oder der Arbeitgeber vielleicht sogar, der dann seinen Mitarbeitenden sagen muss, wenn sie was nicht so toll machen, in seinen Augen. Die können einen gerne auch vom Gegenteil überzeugen, klar. Aber ich komme ja dazu, damit ich auch die unangenehmen Sachen anspreche. Ihr seid noch einen viel weiten Schritt vorher da.
Also wir machen wirklich Grundlage für alles, würde ich auch so sehen. Aber hast du für dich das Gefühl, wenn du jetzt sagst, kreativer, klingt ja schon so, dass du, letztlich bringst du die Texte auf den Tisch. Also klar, du hörst denen zu, du nimmst die Ausgangssituation und lieferst dann einfach ab. Und dann gibt's ja wahrscheinlich das klassische Ping-Pong zwischen holt die Geschichte die Leute ab, darfst du nochmal ran, dürfen sie nochmal an ihrer Einstellung arbeiten oder was auch immer, um dann ein gutes Ergebnis zu haben. Oder, und das wäre dann noch die Nachfrage, gehst du fast schon auf die andere Ebene, dass du sagst, so alle können irgendwo Geschichten erzählen. Langfristig willst du eher derjenige sein, der Menschen befähigt, Geschichten zu erzählen. Geschichten selber zu erzählen.
Also, am liebsten erzähle ich sie selber. Das macht mir natürlich am meisten Spaß.
Ja.
Freue mich natürlich, wenn mal die Zusammenarbeit mit mir dahingehend schon, also das, wenn mein didaktisches Skill-Level ausreicht, damit es bei den Leuten Klick macht oder ich sie ermutigen kann, selber das so weiterzuführen, das ist natürlich toll. Freue ich mich, klar. Das Problem ist, glaube ich, also ich habe ja vorhin gesagt, jeder kann's. Und es gibt ja so einen Spruch, und der ist ja, den gibt's nicht umsonst. Das ist der Prophet auf dem eigenen Berg, der ist nichts wert. Und als angestellte Person, und das erlebt man schon häufig, und das kriege ich oft auch unterm Tisch als Feedback. Also meistens ist ja die Beauftragungskette, dass eine Person in einer Entscheidungsposition, die holt mich ran und dann arbeite ich mit dem Team zusammen. Dann machen wir das und alles toll, cool. Und dann nach der Zusammenarbeit oder vielleicht auch schon nach dem ersten Kick-Off-Call oder weiß ich nicht, passiert es, dass ich dann mich mit den Leuten connecte, mit den einzelnen Mitarbeitern, mal auf LinkedIn beispielsweise oder Instagram oder E-Mail, egal. Und dann kriege ich immer mal wieder so Feedback, so weißt du, was das Witzige ist, Michi? Ich sag sowas. Das, was wir jetzt hier vorhaben, das haben wir im weitesten Sinne oder vielleicht auch genauso alles schon gesagt, dass wir das brauchen. Ja. Und das ist echt schade, wenn die Leute dann halt nicht auf ihr Team hören. Und erst Klick macht, wenn man jemanden dafür nochmal extra Geld in die Hand drückt. Das ist schon komisch, ne? Ärgerlich auch. Und ich war selber auch in der Position schon als Angestellter. Und das meinte ich, normalerweise können das die Leute. Und oder sie haben jemanden im Team, der weiß, wie es geht. Und da fehlt dann das Vertrauen.
Das ist doch aktuell eher so ein Fluch, dass wir einfach ein Überangebot an Wissen haben. Wir haben lauter Menschen, die einem irgendeine Fähigkeit noch erklären wollen und beibringen wollen. Und das führt ja am Ende dazu, dass man selber denkt, ich kann es noch nicht. Also führt ja selbst bei mir dazu, dass ich das Gefühl habe, dieses Branding, ich habe zwar mit Vince einen Podcast darüber und mache das seit Jahren, aber ich kann es nicht, wenn ich anderen Leuten, die Branding mache, zuhören, die mir gerade irgendeinen Kurs verkaufen wollen.
Dieses Vergleichen ist natürlich der Tod der eigenen Zufriedenheit und auch, ne, da beginnt wahrscheinlich der Imposter. Das ist natürlich nochmal ein anderes Paar Schuhe. Also in meinen Augen, das andere ist dieses, ich habe es gerade gesagt, also dieses Vertrauen, das einfach fehlt. So vielleicht mal in einen selber und auch Mut. Mut ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich habe vorhin gesagt, wir müssen es schaffen, dass uns eine gewisse Zielgruppe nicht mag oder uns nicht in Erwägung zieht. Und davor haben ja viele Unternehmen schon Angst, eine Zielgruppe aufzugeben, was aber ja nur fair ist, weil wir wollen ja gar nicht jeden erreichen, außer wir verkaufen Wasser oder Brot oder keine Ahnung. Aber selbst dann macht es ja Sinn, irgendwie bei einer gewissen Zielgruppe top of mind zu sein, weil du dann für die alternativlos bist und halt nicht irgendein Brot in die ins Regal greifen. So, aber es ist ein anderes Thema. Die meisten haben Angst, dieses da vor sich hin plätschern, diese Zwischenfrequenz, dieses Mittelding aufzugeben, weil sie dann von jemandem nicht gemocht werden. Das ist ja so ein Urinstinkt von uns, dass wir in der Rudelzugehörigkeit, dass wir gemocht werden wollen, bloß nicht jemandem auf die Füße treten, bloß keinen potenziellen Stakeholder abschrecken. Aber das müssen wir, genau da müssen wir hin, wenn wir als Marke wahrgenommen werden wollen. Wenn wir das nicht tun und sein wollen wie alle anderen, dann sind wir niemand. Und das trauen sich die wenigsten. Das meinte ich mit Mut.
Und aber das sind ja genau Indikator, die Geschichten, die erzählen oder gut ziehen. Ne? Also die meisten Geschichten, die uns erzählt, ist persönliches Beziehungsdrama von irgendwelchen Promis. A, B, C, D, welche Kategorie auch immer. Das zieht immer. Auch
wenn's immer wieder beim Drama, wird.
Ja, genau, Drama. Aber ich meine, das ist eine Geschichte einer Person. Natürlich tangiert die mich eigentlich nicht und ich verfolge die trotzdem.
Ja.
Weißt du, umgekehrt, weil natürlich du die ganze Zeit meintest, wir müssen gucken, dass Leute uns nicht mögen. Ich finde das erstaunt ein bisschen drüber, dass es so negativ ist, weil man kann auch sagen, wir müssen schauen, dass uns eine Person liebt. Und wenn uns eine Person liebt, werden uns ganz viele andere Personen lieben, die eine Person sein wollen oder so sein wollen wie die oder die Person halt gerne haben und so weiter.
Weißt du, was den Leuten hilft, warum ich das gerne mache? Man nennt das auch die Kopfstandmethode, die habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Den Leuten fällt das oft schwer, an eine Sache ranzugehen, die so offensichtlich ist, wie zum Beispiel, wie schaffe ich es, reich zu werden? Ne, das ist ja, so
wie,
etwas.
Wie schafft man das? Ja.
Ja, es ist oft viel einfacher, wenn wir das Ding einfach umdrehen. Und mal Dinge auch ausschließen. Ich habe gestern einen Workshop gehalten für die Wirtschaftsförderung Karlsruhe, war super. Und die haben von mir die Aufgabe bekommen, wir haben uns dem Thema Headlines gewidmet. Und ich habe denen die Aufgabe gegeben, wir haben 4 Themenbereiche uns ausgesucht. Das war nicht aus deren Bereich, wäre ja zu einfach gewesen und da wären sie auch in der Flasche gesessen und könnten das Etikett wieder nicht lesen. Wir haben uns 4 komplett losgelöste Themen von der Stadt Karlsruhe ausgesucht. Ich habe denen gesagt, gib mir ein Lebensmittel aus dem Supermarkt. Dann kam der erste Zuruf Nutella, habe ich Nutella ans Whiteboard geschrieben. Dann habe ich gesagt, gib mir ein Kleidungsstück, kam Socke, habe ich Socke ans Whiteboard geschrieben. Dann habe ich gesagt, jetzt gebt ihr mir bitte noch ein, das vierte war ein Gegenstand, wenn der auf dem Fußfeld tut's weh, das war dann Axt. Was habe ich? Haltungsstück, Eier und Körperteil war Nase. So, habe ich durchnummeriert. Nutella war die 1 und so weiter. Dann die Gruppe, 20 Leute ungefähr, haben wir auch durchnummeriert, mussten alle drei nach durchzählen. Ich bin die 1, 2, 3, 4. Die haben alle ein Thema bekommen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt hat jeder von euch ein Thema. Und jetzt macht ihr mir, Thema war Headlines, Hooklines für LinkedIn, um genau zu sein. Jetzt macht ihr mir bitte eine schlechte Hookline. Jetzt macht ihr mir eine Hookline, die dafür sorgt, dass die Leute, wenn sie die ersten 2, 3 Zeilen eures LinkedIn-Postings sehen, die wollen danach nicht auf mehr Anzeigen klicken. Das ist ja das Ziel auf LinkedIn, dass die Leute auf mehr Anzeigen klicken und der ganze Beitrag aufklappt und dann sieht man, was die Person der Welt mitzuteilen hat. Das ist die Aufgabe, dass das nicht passiert. Was meint ihr? Am Ende übrigens, die hatten auch die Aufgabe, dann als im zweiten Schritt eine gute Headline zu machen zu dem Thema. Am Ende durfte jeder seine Lieblings-Hookline von sich selbst vorlesen, ohne zu teasern, ob das die gute oder die schlechte ist. Was meint ihr, was ist passiert? Die Leute haben haben vorgelesen, wir haben gelacht. Meistens haben wir gelacht. Und dann habe ich gesagt, war das jetzt die schlechte oder die gute? Und dann kam in 8 von 10 Fällen, sag ich jetzt mal spontan, so hat sich's angefühlt, nagel mich nicht fest, kam, ja, das ist die schlechte. Und ich habe gemeint, so, und wo ist die jetzt schlecht? Warum? Warum? Was ist da passiert? Was glaubt ihr?
Man hätte einfach einen Fick drauf gehen und einfach gemacht.
Genau. Druck raus, kein Rahmen im Kopf, keine Grenzen. Mhm. Und dann passieren plötzlich wieder geile Dinge. Und im Prinzip war das nichts anderes als dieses Kopfstandding. Und das ist das, warum ich auch sage, hey, wie können wir das schaffen, dass uns jemand nicht mag? Welche Eigenschaften haben wir, dass uns jemand nicht mag? Ja,
das ist ja, was der Paul und ich eigentlich auch immer so ein bisschen in Verbindung setzen. Branding ist eigentlich nichts anderes als Persönlichkeitsentwicklung. Einfach im Business-Kontext. Oder einfach Charakter sein. Also wenn du ein guter Brand bist, dann bist einfach du selber. Gib einen Fick drauf, was andere denken. Weil du wirst automatisch dann die abholen, die du dann auch im realen Leben abholen wirst. Und dort ist, ja, das haben ja auch schon ein paar von unseren Interviewgästen gesagt, viele Unternehmen haben einfach immer noch den Stock im Arsch. Die haben immer das Gefühl, oh, wir müssen perfekt sein und clean und ja, das ist Business schwierig zu machen. Aber nein, das ist eben heutzutage nicht mehr so. Also vor allem heutzutage. Du darfst einfach echt sein. Einfach mal ein bisschen lockerer. Oder du darfst auch als Versicherung locker sein. Du bist halt Versicherung für die jungen Raver oder was auch nicht was. Aber dafür feiern die komplett alle ab. Also weißt du, ja.
Aber du, ich glaube, das ist ja der größte Knackpunkt heutzutage. Dann versteht man das sofort, wenn man das jetzt hört und sagt, ja klar, fange ich an, lege ich los. Und dann bist du aber unsicher und hältst dich wieder fest an irgendwelchen Guidelines und Regelwerken und ja, 5 Schritten zum Ziel und die perfekte LinkedIn-Formel, weil man ja auch erfolgsgetrimmt ist. Also es muss ja dann auch funktionieren und man will sich ja auch nicht die Blöße geben und so weiter. Also ich glaube, unterbewusst sind solche Blockaden drin, die es da fast unmöglich machen, zu sagen, jetzt gebe ich den Fick drauf und mach einfach. Sondern ich orientiere mich dann doch wieder an Formeln, die funktionieren und irgendwelchen, es sind ja immer so eine Art Sicherheitsgarantien, die ganz viele, glaube, aus der Kreativbranche oder Coaches, Berater uns da an die Hand geben.
Ich glaube, wenn Unternehmen anfangen würden, mal 1 oder 2 Personen im Team den Lead zu überlassen und die Entscheidungsfreiheit, auch mal Dinge dann so umzusetzen, wie sie glauben, dass es gut wäre für das Unternehmen. Ich glaube, dann wäre es auch geil. In vielen Unternehmen ist das Problem, dass die Iterationen so viele verschiedene Stufen durchlaufen, vom Top-Management bis hin zum Azubi, dass viele Köche verderben den Brei, dass da gar nichts Gutes mehr bei rumkommen kann. Und es gibt gerade noch eine Anekdote, die erzähle ich gerne. Auch wieder gehört in einem, auch Michael Matthias, wir hatten ihn gerade, Creative Director, ehemals Jung von Matt. Der bringt Leuten bei, wie man geile Headlines formuliert. Und der hat eine coole Story in einem Podcast mal geteilt. Und zwar zu Corona-Zeiten war das. Eine Teilnehmerin, und da waren sich alle einig damals, die hat die coolste Line des Tages gezimmert. Die lautete sinngemäß, und zaubern Sie Ihren Kunden ein Lächeln unter die Maske. Und alle haben sofort impulsartig positiv reagiert und gesagt, das ist die beste Line des Tages. Die ist echt cool. Die setzt etwas, was für etwas Gewohntes in den neuen Kontext. Und klasse. So Pattern Interrupt, ne, sagen wir im Marketing. Musst du halt einfach mal durchbrechen. Lächeln ins Gesicht zaubern, Lächeln unter die Maske zaubern. Cool. So einfach und so gut. So, und dann ging's los. Und dann ist was passiert. Und das ist dieses, was ich meinte, einfach mal zwei Leuten vertrauen und machen und nicht irgendwie 100 Leute in die Feedback-Schleife reinziehen. Die Leute in dem Workshop, die waren ja auch dazu angehalten, Feedback zu geben. Michael Matthias hat sie um Feedback gegeben. Wie findet ihr die? Und dann bist du auserkoren, darfst challengen, darfst das Haar in der Suppe suchen und findest vielleicht sogar eins, selbst wenn keins da ist. Und das ist etwas, was in der freien Wildnis beim Branding für so Markenwahrnehmung, das findet nicht statt. Wenn du an einem Plakat vorbeiläufst, entscheiden wir in Millisekunden, ob wir das gut finden oder nicht, die Line, die wir da lesen. Aber in diesem Workshop haben die Leute diese Line von der Lady auseinandernehmen dürfen und haben das dann getan. Und dann haben die plötzlich Sachen gefunden, da hätte man in zig Millionen Jahren vielleicht mal drauf kommen können. Ja, also einer hat gesagt, geht das nicht so in eine Schwurbler-Richtung? Kritik an Regierung, Maskenpflicht und mein Gott, ja, wenn man sich da 10 Stunden lang über alle möglichen Eventualitäten Gedanken macht, kommt man vielleicht als Endkonsument auch dann mal auf den Trichter. Aber das ist ja dann nicht deine Zielgruppe. Und das meinte ich. Nicht eingefallen müssen ist etwas, das schaffen viele nicht. Und dieses Zerdenken findet sowieso nicht statt. Und dieses Zerdenken aus dem Revisionsprozess rauszunehmen, das geht eigentlich nur, wenn du mal Vertrauen schenkst und ein bisschen Mut dann noch mit beifügst.
Hey, ich hab grad eine Anschlussfrage, weil das ist jetzt ein interessanter Punkt. Genau das Missinterpretieren oder anfangen schwurbeln, wo wir ja eh schon so in Zeiten von Hass und Hetze leben. Ich bin ja politisch wirklich da der Schweizer. Also ich bin ja der Meinung, egal welche Partei, mittlerweile spinnen alle irgendwo durch. Meine persönliche Meinung. Aber wie ist jetzt das bei dir, in deiner Arbeit konkret, vor allem als Texter, hat sich das jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt? Das eben genau so Punkte vermehrt auftauchend, von wegen du bringst ein Konzept, zum Beispiel von ein paar Headlines, und dann fährt man eben wirklich gezielt an, die auseinanderpicken. Genau weg dem Zeug. Oh, das könnte man ja missinterpretieren. Oder dann steht man dieser Gruppierung auf der Schlips oder was auch nicht was. Weil ich finde das, oder auch Sachen wie, keine Ahnung, generell der Sprachenwandel, wo es ja auch x-tausend Meinungen gibt, ich finde das recht kritisch. Weil man weiß doch auch nicht. Man verkompliziert eigentlich so eine Sache wie zum Beispiel als Texten so extrem und schafft sich so Probleme, wo eigentlich gar keine da sind. Eben, und dann hast du mal eine coole Headline, alle finden es cool, aber irgendein Idiot kommt immer und hat etwas dagegen.
Ja, also ich würde da nochmal unterscheiden, ich würde niemanden diffamieren mit meiner Arbeit. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Und das andere ist, dieses Zerpflücken gab es in meiner bescheidenen Laufbahn als Texter schon von Anfang an. Und das gab es auch schon eben, als ich noch in der Flasche saß und Angestellter war. Und da noch viel mehr. Also ich habe heute, und deswegen macht mir die Selbstständigkeit so viel mehr Spaß als das Angestellten-Dasein. Ich bin nicht mehr der Prophet auf dem eigenen Berg. Ich bin der von außen kommt und dem die Mitarbeitenden und die Entscheider plötzlich glauben.
Trauen auch, ja.
Sehr zum Ärgernis dann der Teammitglieder oft, die sich dann vor den Kopf gestoßen fühlen, verarscht fühlen, frustrieren dann auch, verständlicherweise. Aber ja, klar, bei mir wird auch was auseinandergenommen und in Frage gestellt. Aber ich habe den großen Vorteil, ich kann auch verargumentieren und ich bin ja auch dazu angehalten, denen diesen Mut zu raten und zu sagen, hey, geht auch mal den Schritt. Auch wenn einer, der bisher vielleicht bei euch gekauft hat, danach nicht mehr kauft. Aber vergesst den. Fokussiert auch euch auf die dann erstmalig kaufen und künftig dafür kaufen. Weil ihr jetzt jemand seid. Weil ihr jetzt, du hast es gesagt, der Charakter der Unternehmen. Genau das ist es. Weil sie plötzlich wissen, wer ihr seid, wofür ihr steht.
Aber die Leute kaufen ja auch bei dir mittlerweile, weil du ein Name bist. Also gerade wenn man dich von LinkedIn kennt, du hast eine ordentliche Followerschaft. dort, du bist auch gefühlt seit Stunde null schon dort aktiv, bringst gerade wieder Spaß rein. Wenn man deine Beiträge sieht, liest man die gerne bis zu Ende. Ich zumindest. Okay. Habe auch immer das Gefühl, das schwimmt so ein bisschen gegen den Strom und nimmt die Sache auch nicht zu ernst, was auch einfach sehr, sehr entspannt ist dafür, dass es 90% der Leute, die da aktiv sind, von dem 1%, die auf der Plattform überhaupt sind, das sehr, sehr ernst und verbissen nehmen. Und ich glaube, immer wenn es drauf ankommt, also sprich, der Beitrag muss jetzt wirklich was verkaufen, dann wird es immer cringe und komisch und eigentlich nicht gut. Und bei dir ist es einfach locker und lässig. Und von außen betrachtet und so von dem, was ich von dir kenne, habe ich schon das Gefühl, die Leute kommen ja auf dich zu, weil sie dich haben wollen. Also die kommen ja nicht auf dich zu, weil sie Texte primär brauchen, wahrscheinlich schon, sondern schon, weil du ihnen irgendein Problem lösen sollst. Mit deiner Art, mit den Worten, die du findest.
Da habe ich natürlich als Einzelperson einen großen Vorteil, weil ich mit diese Abstraktion, ein Unternehmen ist ja schon was Abstraktes, ne? Kann man nicht richtig greifen. Es hat einen Namen, dann hat man ein Headquarter vielleicht noch im Kopf, ein Logo. Im besten Fall jemanden, der für diese Marke steht. Es gibt viele Love Brands, da kennen wir die Gesichter zu den Marken. Da steht und fällt dann auch oft mal eine Marke mit diesem Gesicht. Kann gut sein, kann schlecht sein. Für die Marke meistens schlecht. Wenn es fällt, gut, wenn es steht. Und kann halt dann auch eine Abkürzung sein. Stell dir vor, du bist schon jemand irgendwie in der Influencer-Szene. Du hast es vorhin über Influencer gehabt und Storytelling. Und dann kreiert da jemand ein Produkt. Dann hat das Produkt natürlich einen enormen Vertrauensvorschuss schon durch diesen Menschen. Und dadurch, dass ich in Anführungsstrichen nur Text verkaufe, ist auch die Hemmschwelle zur Anfrage relativ gering. Wenn ich jetzt Laserdruckmaschinen oder so verkaufen würde, wäre es schwieriger, ne? Unternehmen haben das schon auf jeden Fall als Marke mit einem Team und so, die haben die größere Herausforderung. Es gibt so einen absolut platten Spruch. Ich will ihn eigentlich fast nicht sagen, weil ich ihn so zum Kotzen finde. Aber
jetzt musst du ihn sagen.
Ja, Menschen folgen Menschen. Ja, es ist furchtbare Floskel. Ich ekel mich gerade vor mir selber.
Text mal was Besseres darum.
Ja, das mache ich. Aber der Kern stimmt. Es gibt einen Grund, warum der Algorithmus auf LinkedIn, wenn du jetzt auf LinkedIn gehst und du guckst dir deinen Feed an, du wirst an erster Stelle nie eine Ad sehen. Nie. Und auch nie einen Unternehmensbeitrag. Sondern einen Beitrag von einer Privatperson. Und das ist ja nur deswegen, das ist ja das Henne-Ei-Prinzip. Nee, eigentlich nicht. In dem Fall ist es ganz einfach. Der Algorithmus hat erkannt, dass wir Menschen halt einfach keine Werbung mögen. Und wir sofort uns verpissen, Entschuldigung, wenn wir das Gefühl haben, uns soll hier auf Biegen und Brechen was verkauft werden. Der Algorithmus will, dass die Leute sich wohlfühlen. Und das geht, wenn sie das Gefühl haben, da reden Menschen mit denen. Und deswegen folgen die Leute wahrscheinlich auch eher ihrem Lieblingsautor, ihrer Lieblingsautorin als der Kreativagentur, die diesen Menschen vertritt. Oder halt lieber dem Handballspieler oder dem Fußballspieler oder dem Basketballspieler als dem Verein, für den diese Menschen spielen. Und für uns als Dienstleister ist das natürlich toll. Wir sind nicht nur unsere Marke, wir sind gleichzeitig das Gesicht dazu. Niedrige Hemmschwelle zum Kennenlernen und dadurch können wir uns als Mensch sehr alternativlos machen. Dann haben die Menschen fast schon gekauft, noch ehe sie von uns das Angebot erhalten haben. Weil die Dienstleistung, das ist im Prinzip das, was du gesagt hast, Paul, zweitrangig wird plötzlich. Man ist vielleicht gar nicht mehr der Beste auf dem Markt, muss man dann auch nicht sein, weil die Sympathien so matchen, dass die Menschen mit dir unbedingt wollen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und diese Menschlichkeit reinzubringen in eine Marke, das ist die Kunst, das ist die Aufgabe. Und das ist für viele, die denken, das darf gar nicht sein. Bloß keine Ecken und Kanten, bloß keine Haltung. Wir sind ja ein Unternehmen und wir müssen ja allen gefallen. Jeder Stakeholder, jeder potenzielle Investor, der schon mit an Bord ist. Gott, wenn wir da einmal auf die Füße treten, geht die Welt unter. Und diese ganzen vertanen Chancen, die werden außer Acht gelassen dadurch.
Jetzt überlege ich aber gerade, wenn wir bei dem Punkt LinkedIn bleiben und diesen Geschichten, ich sehe da auch oft Content, der handwerklich jetzt nicht perfekt geschrieben ist, wo aber die Geschichte dahinter extrem stark ist und die Interaktion und so weiter geben dem Ganzen recht. Das befolgt jetzt nicht die Regeln von wegen so viele Absätze, so lange Sätze, die Art und Weise, sondern es ist einfach wirklich, das ist Story pur. Auf eine Art. Und was mich jetzt von dir als Profi interessieren würde, wie ist denn so das Verhältnis? Weil ich meine, du stehst da tief im Saft drin, du kennst natürlich auch, wie du vorhin schon gesagt hast, mit der Handstandmethode, du kennst so die Wege hin, wie man eine Geschichte macht. Du kennst wahrscheinlich auch, gibt ja von Pipdex diese Storyteller-Karten und so weiter, mit den Techniken drauf, um das zu erzwingen. Also sprich, mit den Techniken, mit dem Handwerk.
Hast du es auch da? Stark.
Wir haben die Archetypen sogar. Ich habe auch die komplette Reihe hier. Also sprich, mit dem Handwerk kannst du es ja lernen, auf der einen Seite. Und ohne die Themen kannst du es aber wahrscheinlich nie anwenden. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist das Thema dann fast wichtiger als die Storytechnik, die man kommt. Oder hinter jedem Thema steckt dann auch versteckt irgendeine Storytechnik. Also wie würdest du sagen, ist so das Verhältnis auch bei dir? Gibt es da Themen, wo du einfach sagst, so, keine Ahnung, kann man nichts machen? Oder es gibt immer die passende Technik und Thema ist nicht so wichtig?
Themen, du meinst im Anfragenkontext? Oder wie mein... Weil auf die andere Sache hätte ich direkt eine Antwort.
Better than perfect. Komm mal direkt mit der Antwort raus und dann... Machen wir mal weiter, weil Marke ist immer so abstrakt oder die Unternehmen sind ja abstrakt. Also ich glaube, das ist nochmal fast dann die Aufbauantwort drauf.
Die Geschichte zu erzählen oder Emotionen reinzubringen oder wie auch immer wir jetzt Storytelling definieren, es ist erstmal zu tun, ist immer wichtiger, als es perfekt zu tun. Nach irgendeinem Best Case, nach irgendeiner Formel. Mhm. Ich versuche auch meine Workshops beispielsweise mittlerweile völlig losgelöst von irgendwelchen Frameworks oder so. Ich gebe denen das als Goodie, aber mache das so im Nachgang, PDF oder manchmal auch in ausgedruckter Form, gerne mal mit. Aber eigentlich will ich, dass die Leute intuitiv schon verstehen, ohne sich drüber Gedanken zu machen, wo sie starten können und warum. Ne, dieses zum Beispiel, sich da von diesen Boundaries zu lösen und zu sagen, ich mache jetzt mal eine Hookline, die da klickt keiner auf mehr und sagen, das ist so eine, man will eine Technik, aber es ist ja kein Framework. Ich sag denen nicht, starte rein mit der im AIDA-Style. Das erste Wort muss die Aufmerksamkeit catchen und so. Nee. Dann wird's wieder zu verkopft. Das will ich gar nicht. Das würde ich auch für meine eigene Arbeit gar nicht wollen. Vielleicht beantwortet das die Frage direkt. Wie gesagt, ich habe den zweiten Teil deiner Frage nicht ganz verstanden. Vielleicht magst du nochmal.
Ja, ich glaube, die große Herausforderung bei Marken ist ja auch, sich selber erstmal zu verstehen. Da setzen ja Vince und ich an. So ist auch Hauptthema von dem Podcast, den wir hier haben, weil wir sagen, Branding ohne Bullshit, da gibt's extrem viel Bullshit, das sind die ganzen Skripte und Wege dahin und Methoden und Ansätze und irgendwelche Darstellungen und so weiter, und das ist gut und schön, aber im Endeffekt geht's immer nur darum, ein paar grundsätzliche Fragen für sich beantwortet zu haben, um einfach zu wissen, wer ist man denn und was macht man denn für wen da draußen und warum? Die große Frage nach dem Warum. Und als Unternehmen ist das manchmal echt abstrakt. Oder manchmal ganz plump und ganz simpel, aber die Leute kommen selber nicht drauf. Und dann machen wir so die erste Übersetzungsarbeit. Und dann kommt ja ganz schnell die Frage, jetzt haben wir das rausgefunden, wir machen halt den Laserdrucker für andere Unternehmen. Und wir haben vielleicht sogar rausgefunden, das erfüllt bei denen nicht nur das Bedürfnis, dass sie dann ein gut gedrucktes Objekt haben, sondern die können ihre Kunden wiederum begeistern mit einem Objekt, was sonst nicht alle haben und so. Also das ist ja dann schon eine Bedürfnisstufe tiefer gegraben, vielleicht sind wir da dann als Basis. Und dann kommt die große Frage, jetzt wollen wir irgendwie Storytelling da draußen machen. Wir haben auf der einen Seite die ganzen Techniken und Methoden, so in welchem Ozean fischen wir, machen wir Handstand oder Rolle rückwärts oder was es auch immer alles gibt. Aber vielleicht fehlen auch einfach die Themen. Und vielleicht liegt es dann wirklich nur daran zu wissen, ja, was sollen wir denn jetzt da draußen erzählen? Das ist ja auch manchmal der große blinde Fleck. Ich habe zwar einen Alltag, wir haben alle irgendwie 24 Stunden, pickepacke voll und komm trotzdem nicht drauf, was sollen wir denn jetzt da draußen teilen? Die Methoden hätte ich ja.
Ich glaube, das ist so einer der Punkte, das ist von vielen Menschen, das ist eigentlich das meist angebrachte Argument, gerade bei LinkedIn-Workshops, die ich mache. Ich gehe jetzt mal von Einzelpersonen aus, bei Unternehmen wird es tatsächlich abstrakter, aber uns hören jetzt hier Menschen zu und deswegen vielleicht einfacher. Die sagen, ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll. Und das Ding ist, die Menschen unterschätzen und dann die Unternehmen auch gleichzeitig, die unterschätzen wahnsinnig. Also das Internet ist ja was, das hat schon so einen voyeuristischen Charakter, kann man sagen. Also wie so ein Blick so durchs Schlüsselloch. Ne? Wir können jemandem zusehen und gucken, was die Person online veranstaltet oder ein Unternehmen. Können uns da klammheimlich eine Meinung bilden, uns drüber lustig machen vielleicht sogar. Und die kriegen das nie mit. Das machen wir ganz heimlich als stille Mitlesende oder Zugucker. So. Aber das unterschätzen die Leute so, so sehr. Genau diesen Reiz, der da dabei aufkommt. Wenn sich jemand mal mein LinkedIn-Profil anguckt, der Mensch wird feststellen, Ich habe in 5 Jahren LinkedIn vielleicht 2, maximal 3 Use Cases geteilt. Und ich hau auch nie eine Call to Action irgendwie an meine LinkedIn-Postings. Ich pitche da nie in irgendeiner Form. Ich teile nicht mal mein Handwerk oder so richtig. Ich mache eigentlich echt Content, wie mir der Sinn steht. Und meistens ist es Geschichten erzählen. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Das ist mein Akquise-Tool. Scheiß Begriff. Aber das funktioniert. Die Anfragen kommen, weil die Leute meine Stories lesen, meine Beiträge lesen. Und dann kriegen sie diese Transferleistung von, der bietet ja Text an. Und, der erzählt was, das resoniert mit mir und ich sympathisiere damit. Die kriegen das hin. Die schaffen das daran zu erkennen, ob man mit jemandem gerne zusammenarbeitet. Ob dann da haben wir ja gerade drüber gesprochen, ob die Dienstleistung dann perfekt ist. Das ist egal. Themen gibt's en masse. Es ist scheißegal. Man kann über alles reden. Wir könnten heute, wenn wir es gewitzt machen, wir könnten hier alle eine Beitragsserie über O-Saft, Orangensaft machen. Und wenn's witzig ist,
können wir mal eine Challenge machen, hä?
Das wäre mal eine Challenge. Ja. Und ich habe vor 3 Wochen habe ich einen LinkedIn-Beitrag gepostet. Der war absolut inhaltslos. Da stand Test 1, 2, 3 Hahihu. Was?
Ich habe kommentiert und hunderte andere auch.
Ja, der hatte 100 Kommentare, der Beitrag, und hatte weit mehr Impressionen als meine normalen Beiträge, obwohl er tendenziell schon weniger Interaktionen hatte, also Likes. Aber der hat gut funktioniert, weil ich da ein Muster durchbrochen habe. Wenn ich das jetzt jeden Tag poste, interessiert es kein Schwein mehr. Aber da konnte man schön sehen an dem Beitrag, das ist ungewöhnlich. Es hat sich sogar eine Person den Beitrag für später abgespeichert. Du kannst ja in den Analytics sehen, wie oft wurde der Beitrag geteilt, wie viele Impressionen und wie viele Menschen haben den abgespeichert. Eine Person hat sich den für später abgespeichert, nur um nochmal auf Nummer sicher zu gehen und das Learning wahrscheinlich nicht zu vergessen. Das ist kein Thema, aber es ist etwas und etwas Ungewöhnliches. Und heute, und das ist ja der Witz, die Hebel, die du heute umlegen musst, um dich interessant zu machen als Unternehmen, die sind eigentlich so klein, weil ganz viele sich nicht trauen, über gewisse Themen zu reden oder persönlich zu sein, Haltung zu zeigen oder was auch immer. Du musst gar nicht so viel geben, du musst gar nicht so viel preisgeben, du musst gar nicht so viel Haltung zeigen, gar nicht so viel Witz. Da reicht schon von allem immer ein bisschen, weil eben die meisten das nicht machen, um rauszustechen. Das täte gar nicht so weh. Was oder wie seht ihr das?
Ich würde dir voll zustimmen. Und ich sehe bei dir immer so die Zauberformel, das alles selber nicht so ernst zu nehmen. Also, wir sagen ja auch immer, es ist
toller Schutzschild, ne? Wenn man sich über sich selber witzig macht, kann es niemand mehr machen. Sonst
zeigt aber auch Charakter, oder? Würde ich sagen.
Ja. Danke, Vince.
So, aber ich, um mal so einen Kritiker zu spielen, man könnte auch immer sagen, klar, dort funktionieren deine Beiträge gut, du erzählst ja Stories und bietest Storytelling an. Das ist so wie Leute, die mir LinkedIn erklären auf LinkedIn und mir LinkedIn-Coaching verkaufen. So, die machen das auf der Plattform. Oder auf YouTube sind die besten Videos von den Leuten, die erklären, warum YouTube der beste Kanal ist und wie du den optimal nutzt. So, dann bist du immer auf einer Plattform, Content über die Plattform, weil du es ja auch immer lernen möchtest, sonst wärst du ja auch nicht da. Von den Leuten, die dir da verkaufen wollen, auf der Plattform, über die Plattform, mit der Plattform und so weiter und so fort. Da könnte man ja als Kritiker dann immer sofort sich hinstellen und sagen, ja Michi, das ist schön und gut, aber ich mit meinen Laserdruckern, bei mir kaufen die Leute nicht aus Sympathie, die wollen ja dann auch wieder Fakten haben und die wollen ja dann schon wissen, was kann das Produkt. Und dann bist du immer bei dem Markenvorbehalt, das bei Unternehmen ja schon als allererstes immer noch zählt, die wollen irgendein Produkt verkaufen und das ist den Leuten scheißegal, ob die Mitarbeiter auf LinkedIn lustige Geschichten erzählen. Das ist ein nice to have, was manchmal noch schön ist, aber im Endeffekt soll das Produkt mir helfen, ein Problem zu lösen. Und das macht's nicht, dass Michi lustige Geschichten auf LinkedIn teilt.
Ja. Bestes Beispiel, um da vielleicht so ein Dienerreit auf LinkedIn. Geschäftsführerin von SK Laser. Die hat das Unternehmen übernommen. Ihr Papa hat es gegründet. Junge Unternehmerin. Die wenigsten Menschen auf LinkedIn brauchen Laser. Industrielaser. Sau teuer und sehr nischig. Und die hat eine krasse Reichweite und die Menschen gucken sich ihre Videos an. Auch ich, obwohl ich keinen Laserdrucker brauche, weil sie Geschichten erzählt. Und das Interessante ist, die hat vor, mittlerweile, glaube ich, schon vor einigen Monaten, die hat einen Versuch gestartet, die hat mal ein Video gemacht, dann eben nicht so, wie sie es sonst macht, wo sie eine Geschichte erzählt zu dem Produkt, das sie lasert oder wie auch immer, die zeigt auch immer so ein bisschen, was die Laser können, aber das ist halt alles immer sehr nahbar, sehr sympathisch, die redet mit in die Kamera und du, um was es da geht eigentlich, ist fast schon beiläufig, weil die Art und Weise, wie sie es macht, einfach sehr sympathisch ist. Und dann hat sie mal einen Versuch gestartet und wie so ein klassisches, so ein Homeshopping-Kanal, so ein wirklich Produktverkauf. Das hat sie auch angeteasert. Heute Testballon. Ich mache mal hier so einen klassischen Video-Sales-Letter oder wie auch immer man das nennt. Also so ein richtiges Vertriebsvideo, wie man es vielleicht auf einer Messe pitchen würde. Das ging erstaunlich gut, was die Reichweite angeht, aber exakt null Bestellung. Das fand ich ziemlich spannend. Das hat die im Nachhinein aufgelöst. Die hat die Leute da mitgenommen, da in diese Reise. Und was die über Branding und Storytelling erzählen würde in einer sehr industrielastigen und trockenen Branche, das würde mich mal interessieren. Wenn ihr die in einem Podcast kriegt, das wäre geil.
Wir fragen mal an. Weil im Prinzip kannst du so ein Beispiel dann wiederum auf alles anwenden und sagen, es gibt keine Ausreden mehr, das nicht zu machen. Weil wir ja auch die Plattform in der Zeit sind, wo man Menschen kaufen von Menschen, wo das einfach noch mehr zutrifft. Weil das ganze Produktlastige haben wir irgendwie durchgespielt, auf eine Art.
Aber es ist ja eh Internet. Ich meine, du kannst ja heutzutage, es gibt Leute, die kaufen jeden Bullshit. Also es gibt ja auch da die ganzen Videokurse. Letztens habe ich ein Ad gesehen, irgendwas wie lerne in 10 Tagen, wie du Stillleben malst oder irgendwie so eine Scheiße. Also weißt du, ist ja cool, aber interessiert jetzt auch nicht jeden. Also du kannst ja wirklich, du findest für alles irgendetwas. Und wenn du das, da bin ich ja auch voll der Meinung, wenn du das einfach cool, spannend, locker, sympathisch über eine Geschichte erzählst, dann stichst du zu 99% alle anderen aus. Weil du einfach
visuelles Storytelling ist da übrigens bei mir, also ich bin absolutes Marketingopfer. Und wenn etwas schön gebrandet ist, und das ist ja auch Storytelling, ein schönes Branding, das wir assoziieren ja mit einer Marke, wie eine Marke wirkt auf uns, ob die Farben für uns lecker aussehen, sind die satt, ist das, weckt das in uns irgendwie eine Erinnerung, was Nerdiges aus der Kindheit oder, da passieren ja so viele Dinge, da machen wir uns ja gar keinen Gedanken drüber, warum uns etwas gefällt oder nicht. Aber wenn etwas schön designt ist und ich brauche es aber eigentlich gar nicht wirklich, dann tendiere ich schon gern mal dazu, es trotzdem zu kaufen, ja? Und jeder von uns ist schon mal in diese Falle getappt.
Aber ich glaube, es braucht manchmal gar nicht viel. Ich folge beispielsweise auf YouTube einem Dude, einem Brandenburger oder Berliner, der Gebrauchtwagenhandel macht. Und der filmt dann immer seinen Bildschirm, wie er irgendein Angebot auseinandernimmt, was jetzt daran gut, was schlecht ist, wie erstaunlich viele Kilometer das ist.
Ich kenne den von Instagram ziemlich sicher.
Ja, siehst du, aber das ist so der eine Typ, wenn ich jetzt wüsste, ich habe mit Autos null am Hut. Wir haben kein Auto, interessiert mich nicht sonderlich, aber ich gucke mir den einfach gerne an, weil das Unterhaltung ist. Ich gebe dem praktisch Reichweite dafür, dass ihn noch mehr Leute sehen, weil das ist ja auch dieses Geben und Nehmen. Jemand gibt Content raus, viele Leute sehen es, weil es leicht zu konsumieren ist. Und das ist nicht die Zielgruppe, aber der macht das ja für seine Zielgruppe. So, und ich bin nicht mal Teil der Zielgruppe und guck's trotzdem. Das ist eigentlich das Faszinierende und der macht das nicht gut gebrandet. Der hat auch nicht die beste Audioqualität und gar nicht die beste Bildqualität, aber der hat die lustigste Art, die mich persönlich abholt, weil ich vorhin so dieses, geil. Meine Mutter ist Berlinerin, das triggert in mir was.
Siehst du? Genau, da passieren wieder so unterbewusst Sachen.
Ja.
Ich habe mir auch mal ein Video angeguckt, wie jemand eine Kuckucksuhr repariert auf YouTube, wurde mir zufällig.
Siehst du? Ja.
200 Views, das Video hatte also kaum Reach. Und ich habe mir das, ging fast eine halbe Stunde, ich habe es fast bis zum Schluss geguckt. Hab keine Kuckucksuhr, werde nie eine haben, aber der hat so schön geredet und das war so beruhigend, das ganze Ding. Ey, wenn da alles zusammenpasst und ich war dann die richtige Zielgruppe in dem Augenblick, witzigerweise, obwohl ich keine Kuckucksuhr habe, dann, man unterschätzt, wie
aber
eine Art der
so
Präsentation.
Die Quintessenz, es ist eigentlich alles egal. Hauptsache, man macht irgendwas, man teilt das, was einen beschäftigt, weil irgendeinen Kopf da draußen wird es auf jeden Fall erreichen und abholen.
Ja.
Aber klar, darf ich schnell vor der Expertenantwort meine Meinung reinhauen?
Ja,
das
bitte.
Ist so, Etwas, was ich in meinem kurzen Leben so ein bisschen gelernt habe, ist, wir alle sehnen uns nach irgendwelchen Zaubertricks und Zauberformeln und probieren das Ganze immer in so, in dieses System, in die Schubladen reinpacken. Und ich glaube aber viel, wenn wir einfach intuitiv so machen würden, wie wir denken, es kommt gut, machen wir schon automatisch extrem viel von dem, was so als Standard-Top-Formel verkauft wird. Oder präsentiert wird. Meine 5 Rappen, aber jetzt darf der Michi sagen.
Ich glaube, diese Intuition, da ist alles gesagt mit. Das war im Prinzip genau das Beispiel von Michael Matthias aus seinem Workshop. Dass man seiner ersten Intuition gern mal Glauben schenken darf und sie nicht zu sehr zu zerdenken. Oft ist es bei mir auch so, selbst wenn ich meine Texte, und das ist dann, hat dann eher so formale Gründe, wenn ich sie in der Nacht liegen lasse und am nächsten Tag nochmal in meine eigene Revision gehe mit meinen Texten und mal drüber gucke, dann mache ich das meistens eher so aus Formalitätsgründen. Vielleicht bin ich irgendwo zu lang gewesen, habe zu viel gesagt, aber so die Grundidee, die erste Grundidee, die ich niedergeschrieben habe, die ist entweder oft schon sehr nah dran oder schon die richtige. Und ich habe ein cooles Beispiel, sogar ein Praxisbeispiel. Ich habe für ein Recruiting-Unternehmen Interim-Manager vermitteln, wollte ich einen Claim entwickeln und es kam raus. Vorher haben wir die Webseite neu gemacht, neu gebrandet, gab einen Designer, der hat die Webseite aufgesetzt, ich habe die Texte gemacht und wir hatten den Claim längst. Es war die H1-Headline, die wir konzipiert haben für die Startseite. Wir haben am Ende den Claim gar nicht gebraucht. Es war schon da. Ich mache Headlines auch immer erst zum Schluss, wenn ich Website-Texte texte. Und diese Headline, die habe ich ganz zum Schluss draufgepackt auf dieses ganze Textkonstrukt. Und das war schon die Quintessenz des Unternehmens. Und das war der Claim. Wir haben den Claim entwickelt, ohne es zu checken. Alles andere hätte das eigentlich nur verschlimmbessert, ja.
Das ist man ja wieder in den Regeln drin, ne? Also zu glauben, man braucht das, man muss das noch entwickeln, das muss was anderes sein als die Botschaft, die man sendet oder die H1, die irgendwo steht. Aber die Unternehmen oder die Claims, die uns in Erinnerung bleiben, denen ist es vielleicht auch einfach egal. Also gerade, ich glaube, das ist so die Superpower von kleinen Unternehmen oder auch Selbstständigen, wie wir das sind, dass wir uns ausprobieren können, dass wir uns auch selber nicht so ernst nehmen müssen an dem, was wir tun, einfach machen können und so weiter, wo ja klar in größeren Unternehmen diese ganzen Sicherheitsnetze sind und man sich einander gefallen muss und so weiter, um das überhaupt durchzubekommen. Also die haben diese ganzen Barrikaden, wo man aber auch schon bei den extrem großen Brands, die ja nun wirklich Millionen an Marketingbudget jährlich ausgeben, sowas wie Adidas und Nike und so weiter, genau weiß, die sind zu groß und zu abstrakt, um nahbar für uns Endkonsumenten zu sein. Deswegen hauen die ja eine Subbrand nach der anderen raus, um für Streetfootballer genauso relevant zu sein wie für Basketballerinnen in der U18-Mannschaft, um da dann wieder so eine Nähe herzustellen, die wir ja automatisch haben. Und da gefällt uns ja vor allem das Unperfekte. Oder die mutige Geschichte von Leuten, die es einfach ausprobieren, die es einfach machen. Von dem Michi, der einfach seine Geschichten teilt. Das fasziniert uns ja auch irgendwie, weil ich meine, das, was du machst, dein Erfolg gibt dir irgendwie recht und du hast die Reichweite dahinter und das ist so ein bisschen Proof of Concept. Und ich habe ja auch schon, verfolgt dich ja auch schon eine Weile und kenne andere Podcasts mit dir. Und jedes Mal, wenn du da coole LinkedIn-Tipps wie das letzte, was ich gehört habe, war mit Victoria Weber, wenn du die raushaust und so, dann bin ich ja fast dabei mitzuschreiben und zu denken, ja, das probiere ich jetzt mal aus, aber da bin ich schon wieder in der Methode drin, statt einfach zu sagen, ja, ich gehe lieber eine Runde draußen spazieren, mach den Kopf frei und dann schreibe ich einfach das, was mich beschäftigt. Und das wird da draußen Menschen erreichen. Mehr als wenn ich es plane.
Vielen, 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 vielen Dank. Ich vielleicht so zum Abschluss. Meine aller Lieblingswerbespots aller Zeiten. Storytelling on point und wir haben gesagt, die beste Werbung ist die sich nicht wie Werbung anfühlt. Der Dollar Shave Club. Dollar wie der Dollar, der amerikanische Dollar. DollarShaveClub.com. Wir haben vor 13 Jahren auf YouTube mit einem minimalen Budget, ein lächerlich geringes Budget, eine der besten Werbespots aller Zeiten rausgehauen. Der da heißt Our Blades, also unsere Rasierklingen are fucking great. Der ist absolut low budget gefilmt, aber die Story ist so cool und wer jetzt neugierig darf's mal googeln. Dollar Shave Club, Our Blades are fucking great, 13 Jahre alt, 28 Millionen Aufrufe, angucken, genießen und dann nochmal Gedanken drüber machen, ob Storytelling geil ist oder nicht, ob wir das brauchen oder nicht.
Hau mal am Schluss noch deine Zukunftsprognose raus, weil böse Zungen behaupten ja immer, seitdem es KI gibt, dass es Storytelling oder Texte nicht mehr braucht. Was?
Ja.
Also, erstens, du hast noch einen Job, du verdienst noch Brötchen, vielleicht auch mehr denn je, weil Leute jetzt schon mitbekommen haben, dass KI vielleicht doch nicht so toll ist und dass es auf andere Dinge ankommt. Wo siehst du denn aber so, gerade in dem Kontext, jetzt die nächsten Jahre so eine Zukunft?
Also aktuell, was in 10 Jahren ist, I don't know, ne? Kann sein, dass, wir wissen es nicht. Darüber zu spekulieren, möchte ich auch nicht. Was ich aber jetzt merke, dass de facto, ich kriege Anfragen, weil die Leute gelangweilt sind von KI, die haben KI intern angewendet, merken, es ist nur so eine Echokammer, ne? Das, was reingeht, kommt raus. Oder es wird kopiert von anderen und das ist dann im Prinzip der gleiche Effekt, den es schon vor 10 Jahren gab, als KI kein Thema war. Alle haben voneinander abgeschrieben, jetzt schreibt die KI von allen ab oder setzt nur das um, was vielleicht im, wenn jemand sich in Rahmen oder Beschränkungen im eigenen Kopf setzt und entsprechend die KI auch brieft, dann kommt auch nur diese Beschränkung raus und dann ist es auch kacke. Ne? Also du kannst mit Sicherheit auch, wenn du geile Ideen hast, dann kannst du bestimmt auch geile Ideen weiterentwickeln mit einer KI. Aber da musst du schon in deinem Kopf halt diese Fähigkeit besitzen, groß zu denken. Und das lernst du nicht in der Echokammer, das lernst du nicht in der KI.
Auch wenn ihr dich das ja nochmal bestärkt.
Genau, auch wenn sie dich bestärkt und für viel Optimismus sorgt, das bringt halt nichts. Ein anderes Phänomen ist, stirbt's aus. Wahrscheinlich werden mehr Autodidakten auf dem Markt sein und es wird nicht mehr diese klassischen Junior-Ausbildungen bei Texterinnen, Textern und Storytellerinnen und Storytellern geben, weil das, was jetzt eine KI schon kann, das ist halt schon auf Junior-Niveau mindestens. Und dann wird es für viele keine Gründe mehr geben, Junioren auszubilden. Das zum einen, das heißt, das wird weniger. Dann wird es auch nicht mehr diesen klassischen Senior vielleicht irgendwann mal geben. Ne? Ist zu befürchten. Und alles andere, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Wertigkeit, und das haben wir jetzt erlebt, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen, wie Apple das neue Logo abgefilmt hat? Die Logo-Animation? In einer sehr aufwendigen Studio-Konstellation haben die ihr Logo, was man locker mit ein bisschen Rendering und so, ja, viel weniger Aufwand, viel weniger Kohle, viel schneller. Aber die haben das in einem Studio gemacht mit mehreren Menschen und mit Lichteffekten aus echten Lampen. Und das haben die natürlich mit einer Kamera begleitet und dann als Content Piece geteilt. Und wir haben dafür, es ist einfach eine gewisse Wertigkeit, die da mitschwingt. Das ist auch schon Storytelling, was die da gemacht haben. Wow. Die, für die wir immer eine Faszination haben werden und auch eine Bereitschaft haben werden, dann für so ein Markengefühl, das da gleichzeitig entsteht, auch mehr zu zahlen.
Das ist ja noch ganz kurz, das ist ja auch aus Kundensicht immer eine Wertigkeit, also und eine Sicherheit. Theoretisch, du kannst es auch mit KI machen, drüber gucken, ausbessern und abgeben. Letztlich ist mir als auftraggebende Person egal, wie du das machst. Hauptsache, es kommt so gut raus, dass ich mich da abgeholt fühle davon. Und ich erkaufe mir ja praktisch, indem ich dir Geld gebe, die Richtigkeit von der Headline und das Echtsein.
Ja, komplett. Der Begriff Wertschätzung, wenn wir den mal auseinandernehmen, ne, der besteht aus zwei Wörtern, der Wert und die Schätzung, und wir schätzen den Wert. Und wenn ich jetzt zwei Produkte habe und ich weiß, das eine Produkt ist von vorne bis hinten, da steckt eine KI dahinter, da hat sich kein Mensch, keine Liebe reingesteckt, kein Schweiß, keine Tränen, keine Träume, keine Vision. Und das andere Produkt auf der anderen Seite eben schon, komm, also was finde ich spontan geiler? Wo möchte ich mal Preis hin oder her, wo würde ich eher zugreifen? Das muss man sich mal überlegen. Und ja, da wird's Produkte geben, da wird die Emotionalität keine große Rolle spielen. Da werden wir eine relativ unemotionale, komplett rational ist es nie, aber jetzt mal nur aufs reine Produkt oder die Dienstleistung bezogen, da werden wir dahingehend keine emotionale Entscheidung treffen. Aber es wird genug andere Produkte geben, und meine eigene Marke, wenn ich meine eigene Marke stärken möchte und den Vince und den Paul beauftragen will, dann will ich, dass der Vince und der Paul das machen und keine KI. Dann will ich selber eine Geschichte erzählen. Dann will ich den Leuten erzählen, wie ist es zu diesem Logo gekommen? Wie ist es zu meiner Positionierung gekommen? Zu meinem Sprech? Ne? Ich will erzählen, wo stand ich und wie haben die mir und warum geholfen? Und nicht, ich habe mich da an den Generator gesetzt und dann gepromptet und ja, da ist es.
Genau, aber war schon günstig.
Ist doch ungeil. Aber war günstig. Ja, genau. Wie geil ist diese Story auf einer Skala von 1 bis 10?
0 und austauschbar. Und das sagt der Vince auch andauernd.
Gegen 0.
Bullshit in, Bullshit out. Also das ist aktuell nur noch das Weiterverarbeiten und Weichspülen von dem, was es eh schon gibt. Und aber ich, hier würde ich auch immer so sagen, das bleibt relevant. Das Handgemachte.
Ja, ich habe das Gefühl, in meiner Nische vor allem, also die Leute sehnen sich nach Echtheit. Ja. Nach echtem Kundenkontakt wieder, nach Menschlichkeit vor allem. Und einfach weg von dem Generischen halt. Und das sind schon, sag jetzt mal, Leute, die nicht gross Berührungspunkte haben mit so Sachen, merken ja schon, wow, das ist so Standard-Bullshit. Auch wenn es auf den ersten Blick cool aussieht oder sich gut liest, aber im zweiten, spätestens im dritten Blick, ist es einfach generisch as fuck. Und das ist, ja.
Damit ist eigentlich alles gesagt, komplett richtig. Ich bin bei dir, ja.
Und auch meine Wahrnehmung. So als letzten Tipp, weil den Content und die tollen Sachen von Juri Kaifens kenne ich ja auch und höre auch immer mal in den Podcast rein. Er ist, glaube ich, auch so der Meinung, das ist wie ein Grundwerkzeug, was wir alle brauchen, Storytelling. Würdest du das auch so unterschreiben? Also wenn man die Möglichkeit hat, einfach mal anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, warum wir Dinge faszinierend finden und andere nicht?
Genau. Im Prinzip, ich habe es vorhin ja gesagt, wer gut Geschichten erzählen kann, der wird immer ein Publikum haben. Wenn du es schaffst, dass dir jemand an deinen Lippen klebt, dann kannst du ganz schön viel erreichen. Dann kannst du viele deiner Ziele umsetzen. Dann kannst du es auch schaffen, vielleicht, ey, du hast einen Traum, du hast ein Projekt, das willst du umsetzen, du hast aber keine Kohle, du brauchst einen Investor. Wie überzeugst du diesen Investor? Wie funktioniert Höhle der Löwen? Die Leute stehen da und erzählen eine Geschichte.
Aber ich glaube, was noch mitschwingt, wo du das eigentlich noch exponentiell vervielfachen kannst, ist, wenn du selber an das, was du verkaufst oder an wer du bist, wenn du wirklich an das glaubst, wenn du hundertprozentig hinter dem stehst. Weil wenn
das
du das
ist
nicht
die stärkste
hast,
Geschichte.
Ja. Denn das ist jetzt gleich, gehen wir nochmal ganz am Schluss, ganz am Anfang zurück, von dem Lehrerbeispiel, von dem Dozent. Das kennt ja jeder. Jeder hat ein Lieblingsfach gehabt. Und meistens sind es genau die Fächer gewesen, wo uns die Lehrer, Lehrerinnen einfach mit ihrer eigenen Faszination für das Themengebiet abgeholt haben. Eben das Feuer entfacht haben in uns. Oder uns angesteckt haben mit ihrem Feuer.
100%.
Und das geht's, glaube ich, ja. Egal, ob es jetzt Texte ist, Branding ist, Design ist. Oder eben, irgend so die Dienstleistung oder Produkt. Einfach eine Freude weitergeben. Eine Faszination weitergeben. Und dann hast du, wie du gesagt hast, dann hast du immer Publikum. Heute sowieso. Im Zeitalter vom Internet und Social Media.
Amen.
Voll. Und um zu lernen, also willst du noch einsteigen, Michi, oder?
Nee, ab jetzt wird es nur schlechter. Da hat der Vince alles gesagt.
Dann würde ich sagen, als
das nehme ich jetzt nur als Kompliment. Ich muss, glaube ich, auch wirklich mal anfangen, LinkedIn-Content zu machen.
Das machst du doch schon für die Ohren, Vince.
Ja.
Eben. Auf jeden Fall, um zu lernen, wollte ich gerade so den charmanten Call to Action machen. Folgt unbedingt Michi rein auf LinkedIn mit seinen genial entspannten, nicht ernstzunehmenden Geschichten, die er da teilt. Also man kann sehr viel lernen, wenn man das mal analysiert und auseinandernimmt und sein eigenes Leseverhalten reflektiert. Und genau das Gleiche, ich folge dir unglaublich gerne auf Instagram durch die Stories. Also so random Alltagsgeschichten, die du teilst, auch oft nicht ernst zu nehmen, aber trotzdem sehr unterhaltsam und man bleibt irgendwie dran. Also das finde ich auch immer so faszinierend. Man hört es bis zu Ende, man bleibt dran und man kann dich dadurch sehr gut kennenlernen und baut da schon fast eine Beziehung auf.
Danke.
Mega angenehm.
Schönes Beispiel. Das ist im Prinzip dieses Workshop-Beispiel, was ich gebracht habe mit macht mal schlechte Hooks. Auf Instagram-Stories, die sind so beiläufig und so irrelevant, weil sie ja bald wieder weg sind, dass wir uns da keine Gedanken machen. Und das ist echt interessant, was du sagst. Ich gucke auch gern Stories, viel lieber als Reels, als unkonstruiertes und echtes Vince, ne? Echtheit, das, was du auch gesagt hast, da sehnt man sich danach und die Stories, die bilden das viel mehr ab als dieser Content, den man da reingespült bekommt. Ja, da sehen sich die Leute
dass
danach.
Dass es einen Tag später nicht mehr da ist. Das ist ja die Entlastung, die wir haben.
Das ist genau diese Entlastung, die dann genau ist. Dadurch weniger zerkopft. Ja, schönes Beispiel. Und danke für dein Lob, freut mich natürlich.
Also folgt Michi, liest und beauftragt ihn, weil das noch als wirklich allerletztes. Es gibt da draußen so unglaublich viele Unternehmen Und es gibt einen Teil, würde ich mal sagen, die wissen noch gar nicht, was sie eigentlich für eine Power haben mit den Geschichten, die sie haben. Erzählen sie einfach nicht. Ein anderer Teil gibt sich Mühe, macht es aber ziemlich schlecht, so nach Lehrbuch. Und das kommt einfach nicht mehr gut an. Und dann gibt es ein paar sehr wenige ausgewählte Beispiele, die wir aber wahrscheinlich alle kennen, weil wir sie gerne verfolgen. Und das ist eine Art und Weise, wenn man das eigene Verhalten mal auseinandersimmt, wem folgt man, warum, kann man sehr viel für sich selber mitnehmen, für das Unternehmen, für die Selbstständigkeit, was auch immer man da macht. Aber Geschichten werden, glaube ich, auch noch, bis es uns Menschen nicht mehr gibt, unser Sein ausmachen, oder? Machen wir noch ein zweites Amen hinterher. Also folgt Michi. Wie darf man dich am besten kontaktieren? Auf LinkedIn anschreiben oder Instagram oder Mail oder anrufen oder?
Mein Management in New York ist gerade im Urlaub, deswegen am besten einfach auf LinkedIn kontaktieren. Michael Otto, der Typ mit der Ananas. Ich freue mich.
Sehr gut.
Danke, dass ich hier sein durfte. Das war mir eine große Freude.
Ah, genau. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke für die ganzen Anekdoten. Und wir konnten lernen. Du bringst auch bloß Geschichten mit, um Wissen zu vermitteln. Also wir sollten das alle viel öfter machen. Danke dir.
Für euch.
Danke vielmals.
Und bis bald. Ciao.
Bis bald.
Merci fürs Zuhören. Teilt die Folge gerne mit allen Leuten, die Nachhilfe in Hinsicht Storytelling brauchen. Hinterlasst liebe Kommentare oder auch kritische. Folgt rein für mehr tolle Interviews und macht Marke. Viel Spaß und bis bald.